Ich fand das gerade so toll in dem Lied. Herr, ich danke dir, dass du mich kennst und mich trotzdem liebst. Das ist für mich eines der erstaunlichsten Dinge in unserem christlichen Glauben. Ich weiß nicht, ob Ihnen das gerade auch so ging, aber mir geht das jedes Mal wahnsinnig nahe, also selbst mich, ja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Das war jetzt ganz kurz eine Sprechprobe, weil ich war lange nicht mehr hier. Wenn Sie mich nicht verstehen oder zumindest nicht hören können oder ich viel zu schnell werde, winken Sie mal kurz oder rufen Sie dann rein. Ich kann nachher nichts mehr ändern, wenn Sie es beim Rausgehen sagen. Aber wenn Sie es direkt sagen, kann ich versuchen, es etwas anders zu machen. Liebe Schwestern und Brüder, es soll heute um einen Propheten gehen, nachdem ist sogar ein Prophetenbuch benannt. Das nennt man so die Buchpropheten, das sind die, wo es dann ein biblisches Buch gibt, das nach ihm benannt ist. Da muss ich auch nach ihm sagen, weil es gibt da keins von einer Frau. Das wäre vielleicht heute anders. Und ich will die Spannung gerne etwas aufrecht halten, denn ich möchte jetzt einfach ein paar Facts, mal ein paar Fakten zu diesem Prophetenbuch sagen. Oder auch zu diesem Propheten. Und wenn Sie denken, Sie wissen, wer es ist, können Sie, wenn Sie mögen, einfach mal kurz die Hand heben. Wir sind hier nicht in der Schule, ist klar, aber wer so eine Idee hat, kann ja mal kurz zeigen. Rufen Sie es bitte nicht rein, damit die anderen noch ein bisschen weiter drüber nachdenken können. Also, es ist das einzige Buch in der Bibel, das mit einer Frage endet. Um die wird es nachher auch noch gehen. Da weiß schon jemand hier. Er ist der einzige Buchprophet, der namentlich im Koran erwähnt wird und sogar da vorkommt. Im jüdischen Glauben wird die Schriftrolle dieses Propheten am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, dem wichtigsten jüdischen Fest, als Prophetenlesung gelesen. Also Sie merken schon, wie wichtig der ist, ne? In dem gesamten Prophetenbuch gibt es im hebräischen Original insgesamt 5 Wörter Prophetie, mehr nicht. In der deutschen Übersetzung der Basisbibel, die ich nachher lese, sind es 9, das macht die Übersetzung mit sich. Aber eigentlich sind es 5 Worte Prophetie, mehr nicht. Jetzt wird es etwas einfacher. Von den Propheten des Alten Testamentes ist er vermutlich der, der in Kinder- und Familiengottesdiensten am häufigsten erwähnt wird oder vorkommt. Im Neuen Testament wird er 3-mal namentlich erwähnt. Für die Cineasten unter uns in vielen Schiffs- und Seefahrerfilmen, wenn es einen großen Sturm gibt, kommt er oftmals vor und wird von ihm erzählt. Und in dem Prophetenbuch spielt ein großer Fisch eine entscheidende Rolle. Damit, denke ich, ist es dann den meisten klar. Es geht um Jona. Und es geht dabei heute nicht um den Fisch, es geht um das letzte Kapitel. Wir sind heute also nicht zoologisch unterwegs, sondern eher botanisch. Es geht um einen Rizinusstrauch dabei in der Nebenrolle. Ich lese das auch gleich vor, möchte aber gerne vorher die Vorgeschichte etwas skizzieren, auch wenn der eine oder die andere sie wahrscheinlich recht gut kennt, finde ich das doch wichtig, es nochmal aufzunehmen, worum es eigentlich geht. Die Handlung, die erzählt wird, spielt etwa 700 Jahre vor Christi Geburt. Es gibt das erste sogenannte, überhaupt existente Großreich der Weltgeschichte, das Assyrische Reich. Hauptstadt ist zu der Zeit der Erzählung Ninive. Und der König dort, des assyrischen Großreiches mit Hauptstadt und Sitz in Ninive, das ist ein äußerst brutaler König. Also man kann sich das kaum schlimmer vorstellen. Im Palast des assyrischen Königs, und wenn Sie mal nach London kommen, sind die Bilder, die dort hängen, so Steinreliefs, im British Museum in London noch ausgestellt. Da können Sie das mal nachgucken. Da hatte der also so diese Bilder hängen, wie die Assyrer ihre hebräischen Feinde pfählen, häuten und vierteilen. Die sind nicht immer nett miteinander umgegangen. Und in Israel bekommt nun der Prophet Jona den Auftrag, in dieses Ninive zu gehen und in Gottes Namen zu sagen, das ist nicht gut, was ihr da macht und wie ihr das macht. Gott gefällt das überhaupt nicht. Jona geht auch direkt los, aber genau in die andere Richtung. Also von da, wo Jona ist und diesen Auftrag bekommt, ist Ninive so nordöstlich und er sagt sich dann gehe ich mal westlich. So weit westlich, wie man damals überhaupt denken konnte, nach Tarsis, das ist so Spanien ungefähr bei Gibraltar, also südwestlichstes Spanien. Viel weiter konnte man nicht weg, da wollte er hin. Ganz weit weg. Ja, Schiff gebucht, losgeschippert, aber es klappt natürlich nicht. Ein Sturm kommt auf, der sich gewaschen hat und nicht aufhört. Die Seeleute verzweifeln, losen aus, wer wohl schuld daran ist, dass sie einen solchen Sturm haben. Das Los trifft Jona, der sagt auch gleich, ja, ich bin's, werft mich ins Meer, ich laufe vor Gott weg und das hat noch nie geklappt. Die Seeleute wollen das eigentlich gar nicht. Die paddeln noch wie Blöde, die machen wirklich alles, was geht. Schließlich machen sie es aber doch, sie werfen Jona über Bord und beten dabei und entschuldigen sich quasi bei Gott, wie sie nur sowas Brutales machen können, den Jona jetzt über Bord zu werfen. Der Sturm hört aber sofort auf. Für Jona kommt ein Fisch und verschlingt ihn. Eine kleine Nebenbemerkung für besonders Interessierte. Der Fisch ist am Anfang und am Ende im hebräischen Originaltext männlich. Dag heißt das. Aber in dem Moment, wo er Jona im Bauch hat, heißt er Dagga, da wird er weiblich. Also der Verdauungstrakt wird sozusagen zur Gebärmutter in dieser Geschichte. Das merken wir in der deutschen Übersetzung gar nicht. Ist aber so. Also für neues Leben eine neue Chance. Jona betet im Bauch des Fisches, ordnet sein Verhältnis zu Gott neu. Nach 3 Tagen wird er von dem Tisch an Land gespuckt. Dann bekommt er den Auftrag noch einmal. Geh nach Ninive. Jetzt macht er es. Geht mitten in die Stadt und kündigt an, jetzt kommt die Prophetie im Deutschen 9 Worte, Hebräisch 5 Worte, das einzig Prophetische, was der Jona sagt in dem ganzen Buch. Da sagt er dann, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Punkt. Und was passiert? Die Menschen in Ninive kehren um, sie gehen in Sack und Asche, selbst der König und seine Minister. Der assyrische König, der mit den Reliefs, die man heute noch sehen kann im British Museum, man muss sich das so vorstellen, als wenn plötzlich Wladimir Putin in Sack und Asche geht und sagt, das tut mir alles leid und alle Truppen sofort aus der gesamten Ukraine zurückzieht und sich reumütig entschuldigt. So als wenn Kim Jong-il sein Atomprogramm sofort stoppt und sagt, ich strebe die Wiedervereinigung des gemeinsamen Koreas an. So als wenn in Gaza die Hamas die Waffen niederlegt und sich für den Terror entschuldigt und in Sack und Asche gehen. So als wenn alle Schlepperbanden am Mittelmeer um Verzeihung bitten und anfangen, den Menschen aus Liebe zu helfen. So als wenn, ich höre es erstmal auf, sie wissen die Richtung, um die es geht. Was hier eigentlich passiert. Es grenzt an ein Wunder. Vielleicht grenzt es nicht nur. Es ist das. Und da beginnt nun unser Predigttext, Jona Kapitel 3, letzter Vers und dann das ganze Kapitel 4, also der Buchschluss. Ihr denkt dran, am Ende steht eine Frage, damit hört das Buch auf. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarsis fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein, als weiterleben. Der Herr aber fragte, hast du recht, dass du so zornig bist? Jona verließ die Stadt, er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm, der biss die Wurzeln durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte: Ich will lieber tot sein, als weiterleben. Gott aber fragte Jona: Hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Er antwortete: Ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr: Die Rizinuspflanze tut dir leid, doch du hast keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun, eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen? Sie alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Sollte es mir da nicht leid tun? Mit dieser Frage endet das Jona-Buch. Ich finde es eine tolle Frage. Das ist eine rhetorische Frage, das heißt, die Antwort steht eigentlich fest. Also man muss sofort sagen, ja, natürlich sollte dir das leid tun, das verstehen wir gut. Jonas Antwort ist zumindest am Anfang eine andere. Und ich finde das spannend. Vielleicht habt ihr beim Hören gedacht, Jona, der spinnt. Der sollte sich doch freuen, wenn alle gerettet werden. An sich schon, oder? Aber Jona nimmt sich selbst ernst und wichtig. Seine Prophezeiung, im Hebräischen 5 Worte, ich mache jetzt das direkt so sozusagen interlinear übersetzt, lautet also: In 40 Tagen Ninive zerstört. Das war das, was er gesagt hat. In 40 Tagen Ninive zerstört. Jetzt hier in Kapitel 4 klagt er Gott im Gebet 39 Worte lang. Also mit richtig viel Zeit. Und vor allem in diesem Gebet sagt er immer: Ich, mir, mein, mich. Wie beten Sie? Wie betest du? Wer steht in der Mitte von Ihrem Gebet? Bei Jona ist es er selbst. Und ich will jetzt Jona gar nicht so schlecht machen. Für ihn steht hier nämlich tatsächlich viel auf dem Spiel. Ich glaube, Jona kannte die alten Schriften. Ganz gut. So im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 21 und 22, da steht, wie das ist mit wahren und falschen Propheten. Da heißt es: Vielleicht fragst du dich, woran können wir denn erkennen, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt, es sich aber nicht erfüllt und nichts geschieht, dann weißt du, das hat der Herr so nicht gesprochen. Und davor steht, was man mit einem solchen Propheten machen soll: Dieser Prophet ist des Todes schuldig. Also kein Wunder, dass sich Jona in diesem Kapitel, gerade ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, zweimal den Tod wünscht. Er weiß eigentlich, wenn ein Prophet etwas sagt und das passiert nicht, also sowas wie Ninive in 40 Tagen wird zerstört und da passiert nichts, das beweist, dass er kein Prophet ist und dass er damit eigentlich des Todes schuldig ist. Also für Jona wird hier eigentlich seine komplette berufliche Identität in Frage gestellt. Er kündigt was an und das passiert nicht, also klar ein falscher Prophet. Und wenn man dann in die Mitte guckt, das, was Jona an Gott eigentlich auszusetzen und zu meckern hat, ich war echt entsetzt, als mir das nochmal wieder neu deutlich geworden ist. Ich lese das jetzt nochmal vor. Da sagt Jona also: Ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja auch nach Tarsis fliehen. Also der ist nicht abgehauen, weil er Angst hatte, dass ihm in Ninive was passiert, sondern er sagt jetzt weiter und jetzt kommt's: Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Und das hat Jona an Gott auszusetzen. Also man könnte sagen, Jona verzweifelt an Gottes Barmherzigkeit. Er würde ihn lieber gerecht sehen. Und lassen Sie uns das nicht so schnell abtun. Er würde ihn lieber gerecht sehen. Und der König von Assyrien, der hätte es ja auch wirklich verdient, ordentlich einen auf den Deckel zu kriegen. Und der Putin auch. Und die Warlords und Hitler und Genghis Khan und die Hamas und Stalin, die hätten es ja wirklich verdient. Das wäre doch gerecht, oder? Und Gott versucht jetzt, Jona mit auf einen Erkenntnisweg zu nehmen. Er versucht ihm deutlich zu machen, Jona, nimm dich nicht so wichtig. Die Welt dreht sich nicht nur um dich und darum, was du jetzt gerade für richtig hältst. Nicht du hältst die Welt in Gang. Das mache ich. Nimm dich nicht so wichtig. Und diese Botschaft, liebe Schwestern und Brüder, die muss ich auch immer für mich hören. Nimm dich nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Ich werde mir oft so wahnsinnig wichtig in meinem Leben. Und ich merke es dann auch im Gebet, wie sich alles letztlich um mich dreht. Und um meine Lieben und um das, was mir gerade wichtig ist. Das ist ja auch verständlich. Ich meine, alle denken nur an sich, wenigstens ich denke auch an mich. Und wenn einem dann, wie Jona hier, der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann plötzlich, wenn plötzlich das, was ich bin und habe, in Frage steht, was bleibt dann noch? Gott macht ihm eigentlich deutlich, Jona, nimm dich nicht so wichtig. Gott macht mir deutlich, Kuno, nimm dich nicht so wichtig. Wie soll das gehen? Wenn ich mich nicht so wichtig nehme, wer denn dann? Bin ich dann noch wichtig? Ja, das geht, wenn du weißt, Gott nimmt dich wichtig. Unendlich wichtig. Selbst wenn was schief läuft. Denn du weißt ja, er ist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Gott bist du wichtig, du bist Gott wichtig. Sie sind Gott wichtig. Glauben Sie das? Ob du schläfst oder gehst, ob du wachst oder schnarchst, ob gerade unten oder oben, ob beim Klagen oder Loben, Gott mag dich. Und liegst du schief, verbreitest nur Mifo, du sagst, ich kann, bringst aber nichts voran, was du machst, es ist nicht gut, dich verlässt schon fast der Mut. Gott mag dich. Gott mag dich. Gott, der Herr, nimmt dich wichtig. Wie Jona, mit dem er spricht, für den er einen großen, schattenspendenden Rizinusstrauch wachsen lässt, mit dem er sich Mühe gibt. Gott mag Jona, Gott mag dich. Und was mich besonders freut, Gott mag auch mich. Darum fand ich das Lied auch so toll vorhin. Also muss ich mich selbst gar nicht so wichtig nehmen. Aber wenn du weißt, dass Gott dich wichtig nimmt und sie merken, er hat einen Auftrag für sie, vielleicht kümmere dich doch mal um den oder die, hilf mal dort, hab ein gutes Wort für die, die es braucht oder was auch immer. Wenn er einen Auftrag hat, so wie für Jona, dann lassen sie diesen Auftrag auch wichtig sein. Das macht für dich diese Jona-Geschichte so schön deutlich. Gott hat eine riesige Schwäche. Auf Lateinisch heißt das Passion. Gott hat eine riesige Passion. Er hat eine riesige Leidenschaft, nämlich Jona. Das ist Gottes Leidenschaft. Die Assyrer sind Gottes Leidenschaft. Die Ukrainer, aber auch die Russen sind Gottes Leidenschaft. Für die Menschen in Israel und in Gaza hat Gott eine große Schwäche. Und sogar für die Hamas, wenn sie denn endlich begreifen, was geht und was nicht geht. Darum ruft er zu Umkehr und fragt danach. Und die Menschen, die über das Mittelmeer eine Flucht versuchen, vor Elend und Armut, auch für die hat er eine Schwäche. Und für mich. Gott hat eine Schwäche für uns und hier werden sogar die Pflanzen wie der Rizinus und die Tiere mit hineingenommen. Gott hat eine Schwäche für uns und für seine ganze Schöpfung. Das Leid tut ihm leid. Der Schmerz schmerzt ihn. Ja, wir Christen glauben an einen Gott der Schwäche. Das ist ja das, was dann besonders an Jesus Christus deutlich wird. Gott macht sich selber schwach. wird Mensch, wird sterblich, stirbt, leidet am Kreuz als Gottes Schwäche für uns. Und Gott möchte uns und Jona mit hineinnehmen in diese Bewegung, die dann auch in der Auferstehung von Jesus wieder zu neuem Leben führt. Darum diese fantastische Frage am Ende des Buches: Sollte es mir nicht leid tun? Ja, Herr, zum Glück tut dir das Leid leid. So ist unser Gott. Will man also das Jona-Buch zusammenfassen, geht es vielleicht am besten so, wie Jona es ihm vorwirft: Gott ist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig. Dieses Buch passt an den Yom Kippur, an den großen Versöhnungstag. Dieses Buch passt immer dann, wenn es um Barmherzigkeit geht. Gott ist so, Gott sei Dank. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der wird unsere Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.